Liebe Gemeinde, ich möchte mit einer ganz einfachen Frage einsteigen. Sind Christen eigentlich bessere Menschen? Viele denken ja, dass es genau darum geht beim Glauben. Christen halten sich an Gottes Regeln und das Ergebnis ist dann am Ende hoffentlich, dass man ein besserer Mensch wird oder ist. Wenn das so stimmt, dann heißt das, Christen begehen weniger Verbrechen. Sie lügen weniger, sie halten sich öfter an Geschwindigkeitsbegrenzungen, sie trinken weniger, aber spenden mehr. Christen würden dann weniger lästern, aber mehr helfen als andere Menschen. Also wenn ich mich hier so umsehe, dann muss das einfach stimmen. Wenigstens für Iserlohn. Nur gute Menschen, wenn nicht sogar die Besten. Wenn man allerdings die Menschen außerhalb dieses Gottesdienstes mit einrechnet, dann sieht die Sache ein ganz bisschen anders aus. Die Frage, ob religiöse Menschen oder im Besonderen Christen sich besser verhalten, war tatsächlich schon öfter Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen und Experimenten. Und bedauerlicherweise hat sich dabei meistens gezeigt, dass Christen nicht hilfsbereiter waren als andere. Dass Länder oder Regionen mit vielen Christen nicht weniger Verbrechen und Gewalttaten aufweisen. Manchmal war sogar das Gegenteil der Fall. Und Christen sind in Tests auch nicht großzügiger als Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Seid ihr also, die besonders guten Menschen aus Iserlohn, eine Ausnahme? Oder trügt auch da der Schein? Oder anders gefragt, wo können und sollen Christen beim Versuch, ein, was auch immer es ist, besserer Mensch zu sein, einen Unterschied machen? Der heutige Predigttext aus dem Galaterbrief, für die, die gleich ihre Bibel auspacken und das mitlesen, Galater 5, 25 bis 6, 3 in der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung, der Predigttext für heute hat vielleicht eine Antwort auf diese Frage. Ich lese zunächst nur den ersten Vers, weil man an ihm, glaube ich, ganz gut den Weg eines Christen nachzeichnen kann, der versucht, sein Leben auf Gott auszurichten. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich glaube, das ist bei vielen genau der Ausgangspunkt. Man hat in irgendeiner Weise gemerkt, dass es Gott gibt und dass er Interesse an einem hat. Das kann auf unendlich vielen Arten passieren. Das ist bei jedem Menschen wahrscheinlich einzigartig. Manche sind in einer christlichen Familie groß geworden und haben von Anfang an gelernt oder gemerkt, dass es da noch jemanden gibt außer Mama und Papa, der sie liebt. Andere sind vielleicht durch Jungschar oder Jugendarbeit oder auch durch den Konfi-Unterricht, wie es bei mir der Fall war, das erste Mal mit dem Glauben in Berührung gekommen. Wieder andere haben vielleicht ein einzelnes, einschneidendes Erlebnis gehabt, das sie für immer verändert hat und durch das sie zu Gott gefunden haben. Das Ergebnis ist meistens immer gleich. Man ist mit Gott in Beziehung getreten und ab da ist das Leben ein anderes. Und je mehr man erlebt, wie sehr Gott einen liebt und wie gnädig er ist, desto mehr hat man dann wahrscheinlich auch das Bedürfnis, sein Leben so zu leben, wie Gott sich das vielleicht vorstellt. An welchen Bereichen des eigenen Lebens man da ansetzt, ist wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich. Und in der Bibel gibt es auch ganz verschiedene Dinge, auf die wir da hingewiesen werden. Paulus geht im nächsten Vers konkret auf Folgendes ein. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Da hat er recht. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt noch zig andere Bibelstellen, die uns sagen, wie wir uns als gute Christen verhalten sollen. 10 Gebote sowieso, den Nächsten lieben, klar, die andere Wange hinhalten, den Bedürftigen spenden, nicht lügen, kein ausschweifendes Leben führen, also nicht besonders viele Reichtümer anhäufen, keine Saufgelage, natürlich nicht fremdgehen, sich für das Reich Gottes engagieren, die Schöpfung bewahren, sich für Gerechtigkeit einsetzen und so weiter und so weiter. Die Liste an dieser Stelle ließe sich mit etwas Fleiß ganz schön verlängern. Und bevor mich irgendwer falsch versteht, all diese Dinge sind richtig und gut. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir sie befolgen. Ja. Und ich glaube auch, dass Gott uns die Kraft geben kann, das zu schaffen. Ganz sicher nicht alles auf einmal, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Liebe uns verändert und dass wir zu Dingen fähig werden, die wir aus eigener Kraft nie schaffen würden. Aber genau an dieser Stelle setzt unter Christen oder meinetwegen in Gemeinden ein Effekt ein, der zwar nachvollziehbar ist, aber am Ende, glaube ich, wirklich schädlich sein kann. Und das funktioniert in etwa so. Wenn alle versuchen, gut zu sein und sich auch alle ungefähr einig sind, was das denn bedeutet und was dazugehört, dann möchte man ja nicht der eine oder die eine sein, die das nicht hinbekommt. Wer hat denn schon Lust, dass der Rest der Gemeinde sieht, dass man an der einen Sache immer wieder scheitert oder dieses und jenes Problem hat? Also zeigt man seine Schwächen meistens nicht. Das Gegenteil ist eher der Fall, denn irgendwie neigt der Mensch dazu, sich gegenseitig übertrumpfen zu wollen und aus allem einen Wettbewerb zu machen. Hier 3 total überzeugende Beispiele für diese These, die ich gerade aufgestellt habe. In Finnland gibt es eine Meisterschaft im Frauen-Huckepack-Tragen. Natürlich durch Wassergräben und über Hürden und matschig und so. Nicht ganz so weit weg, in Düren wird die Meisterschaft im Kirschkern-Weitspucken ausgetragen. Der aktuelle Rekord liegt bei respektablen 21,71 Meter. Und in England gibt es eine Meisterschaft im Schienbeintreten. Das funktioniert so, dass sich 2 Kerle gegenüberstehen, an den Schultern fassen und so lange abwechselnd mit voller Karacho gegen Schienbein treten, bis einer von beiden aus dem Gleichgewicht kommt. Ich bin seit gut 3 Monaten Vater von Zwillingsjungs und mir graut es jetzt schon vor dem Tag, an dem sie von diesem Sport hören. Der Mensch neigt einfach dazu, dass er seine Artgenossen übertrumpfen möchte, egal wo drin. Und so ist es tatsächlich nicht ganz verwunderlich, dass es diese Tendenzen auch unter Christen gibt. Es gibt ein Phänomen, das genau das ganz gut verdeutlicht und das vielleicht einige von Ihnen kennen. Und zwar Häuser in den Niederlanden. Wer mal dort war, der wird bemerkt haben, dass die Häuser dort im Allgemeinen sehr kompakt gebaut sind, auch eng aneinander. Dafür haben sie meist riesige Fenster und diese Fenster haben meist gar keine Gardinen. Man kann oft von vorne direkt durch die ganze Wohnung oder das ganze Haus bis hinten in den Garten gucken. Und es gibt so eine urbane Legende, dass es in Holland mal eine Gardinensteuer gab und dass das der Grund ist, weil die Leute alle Geld sparen wollten, warum sie keine Gardinen haben. Das ist aber frei erfunden und vollkommener Quatsch. Das Ganze hat tatsächlich damit zu tun, dass die Niederlande nach der Reformation sehr calvinistisch geprägt waren. Also auch evangelisch wie wir, nur mit leichten Unterschieden. Und dort war man eben ganz besonders darauf bedacht, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und nicht zu sündigen. Und deswegen hat es sich durchgesetzt, dass man keine Gardinen vor den Fenstern hat und diese auch immer größer wurden, damit jeder sehen kann, dass in diesem Haus nichts Verwerfliches passiert und keiner sündigt. Niemand hat etwas zu verbergen, guck ruhig rein. Diese Schaufenster sind quasi das Schienbeintreten für Christen. Und so clever diese Idee mit den großen Fenstern eigentlich auch ist, ich wage doch zu bezweifeln, dass sie am Ende dazu geführt haben, dass in holländischen Häusern weniger gesündigt wird. Jetzt haben wir bei uns in Deutschland anders gebaut als drüben in den Niederlanden. Aber ich behaupte mal, dass es auch bei uns diese Tendenz dazu gibt, dass man es eben besonders in der Gemeinde nicht zeigt, wenn einmal ein Fehltritt unterlaufen ist oder es Dinge gibt, an denen man immer wieder scheitert. Die letzten zwei Verse vom Predigtext für heute zeigen erstens, dass dieser nur allzu menschliche Reflex für Paulus überhaupt nicht überraschend kommt. Und zweitens, dass das genau der Punkt ist, an dem Gottes Gemeinde einen Unterschied machen soll. Das sind die letzten zwei Verse doch. Galater 6, 1 bis 2. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Nur zwei Verse, nachdem wir dazu aufgefordert wurden, so zu leben, wie es unserem Glauben entspricht, ist hier direkt von unseren Fehltritten die Rede und davon, wie wir damit umzugehen haben oder umgehen sollen. Und es heißt weder, streng dich mehr an, wenn du scheiterst, noch heißt es hier, schmeiß die Sünder aus der Gemeinde, denn sie erfüllen Gottes Gebote nicht. Nein, einer soll des anderen Last tragen. Der Unterschied unter Christen soll sein, dass sich eben nicht jeder mit seiner Last alleine rumschlägt und die auch noch vor anderen verstecken muss, sondern dass man sich gegenseitig beim Tragen hilft. Wenn man im Bild ein letztes Mal der holländischen Häuser bleiben will, dann ist gerade nicht das schöne Schaufenster für die Nachbarn das Entscheidende, sondern dass man sich trotzdem noch besucht, obwohl man weiß, dass es hinter den zugezogenen Vorhängen schmutzig ist. Im besten Wissen, dass es zu Hause vielleicht nicht anders aussieht. Liebe Menschen aus Iserlohn, ich wünsche mir, dass die Gemeinde ein Ort ist, an dem wir auch mit unseren Schwächen und Fehlern offen umgehen können und sie nicht verstecken müssen. Eine Gemeinschaft, die sich nicht das Maul zerreißt, wenn einer schwer zu schleppen hat, sondern tatkräftig mit anpackt. Dazu ganz am Schluss drei konkrete Vorschläge. Erstens, das nächste Mal, wenn du von irgendeinem deiner Geschwister hörst, dass er oder sie sich zu einem Fehltritt verleiten lassen hat, dann verteidige ihn oder sie gegen übles Gerede und mach da nicht mit. Zweitens, für mich der schwierigste Schritt von allen, geh auf diesen Menschen zu und sage ihm, du bist nicht allein. Und drittens und letztens, hilf beim Tragen der Last. auch wenn sie dumm und schmutzig ist und du sie nicht verursacht hast. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Amen.